5 Minuten später halten wir vor der Schule. Ich schaue nach, ob Kates Auto an der üblichen Stelle neben dem Schultor parkt, aber sie ist noch nicht da. Ich mag sie. Aber dass sie darauf besteht, sich jeden Tag in der Schule zu zeigen, nervt wirklich, weil es ehrlich gesagt keinen Grund dafür gibt. Ihr Sohn Fergus ist schon fast 8. Er wäre durchaus in der Lage, sich Mantel und Schuhe allein auszuziehen, in seine Hausschuhe zu steigen und das Klassenzimmer zu finden. Die Schule hat nur 80 Schüler. Er wird sich schon nicht verlaufen. Aber Kate ist eine von diesen Müttern, die gern mit der Lehrerin plaudern. Sie schaut sich gerne an, wie Fergus in Zeitlupe seine Schuhe abstreift, und sie verdreht die Augen, wenn andere Mütter ihre Kinder Hände klatschend zur Eile antreiben. »Nun komm schon, hopp hopp, beeil dich, gib Mami die Stiefel.« Kate hat keinen richtigen Job. Sie und ihr Mann können bequem von der Vermietung ihrer Ferienhäuser leben. Wenn Kate nach Hause kommt, hat sie nicht mehr zu tun, als die Waschmaschine anzuwerfen und Dankeskarten an Leute zu schreiben, die sie eigentlich nicht leiden kann. Ich beneide Kate. So, nun ist es raus. Ich habe eine Weile gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Früher konnte ich es mir nicht eingestehen. Früher habe ich Joe ständig die Ohren voll gejammert. Ich habe ihm rund um die Uhr vorgeworfen, dass ich Vollzeit arbeiten muss, dass ich chronisch übermüdet bin, dass ich... Mein Handy klingelt. Ich ziehe es aus der Tasche und sehe Sallys Nummer. Vielleicht hat sich der Kleinbus verspätet, vielleicht will der Motor in der Kälte nicht anspringen. »Hey Sal, was gibt's?« Sally weint. Die Schluchzer würgen sie. Sie bringt kaum ein Wort heraus. »Mom?« Ich höre Geräusche im Hintergrund, lautes Weinen, Autoverkehr. »Mom?« Etwas Schreckliches ist passiert.
Detective Constable Joan Aspinall ist schon fast im Hauptquartier, als sie die Vermisstenmeldung erreicht. Ein Mädchen, 13 Jahre alt, und ein naives Landei noch dazu. Joan fragt sich, ob nicht alle Teenager in diesem Alter im Grunde ihres Herzens naiv sind. Würde sie den Fall anders angehen, wenn das Mädchen frühreif wäre? Was, wenn es tatsächlich gewohnt wäre, bis spät abends allein unterwegs zu sein? Würde das irgendetwas ändern? Wären die Ermittlungen dann weniger dringlich? Vermisst ist vermisst. Man sollte da nicht weiter unterscheiden. Aber als Joan schließlich das Foto sieht, schüttelt es sie. Ja, dieses Mädchen sieht wirklich sehr jung aus für ihr Alter. Erstaunlich jung, um ehrlich zu sein. Und Joan weiß, auch wenn sie das niemals laut aussprechen würde, dass vor allem jene 13-Jährigen, die sich mit Push-Up-BHs und hohen Stiefeln in der Gegend herumtreiben, ganz von allein wieder auftauchen. In der Regel kehren sie zerknirscht und bedröppelt nach Hause zurück. Sie schämen sich und wünschten, sie hätten ihre Eltern nicht dieser Tortur ausgesetzt. Denn letztendlich wollten sie sich nur etwas beweisen. Joan war als Teenager nicht anders gewesen. Sie war mehr als einmal von zu Hause ausgerissen. Sie hatte ihre Mutter angeschrien, dass sie alt genug sei, sich um sich selbst zu kümmern. Sie hatte unbedingt wie eine Erwachsene behandelt werden wollen. Wo sie doch in Wahrheit alles andere als erwachsen war. Joan muss an das seltsam übersteigerte Selbstvertrauen denken, das die Mädchen in diesem kritischen Alter überkommt. Die meisten Jungs werden erst später so selbstbewusst, so furchtlos, um den 16. Geburtstag herum. Zu dem Zeitpunkt erreicht ihre Dreistigkeit den Höhepunkt. Nicht selten hat Joan erlebt, dass Jungen, die vorher noch nie Ärger gemacht haben, plötzlich auffällig werden. Gerade letzte Woche wurde ihr ein Memo zugestellt. Die Army ist auf der Suche nach jungen Menschen, deren Leben sich mit der rechten Anleitung wieder in anständige Bahnen lenken lässt. In dem Memo stand, möglicherweise haben sie der British Army viel zu bieten. Und Joan dachte, ja, garantiert. Aber bedauerlicherweise lassen viele junge Männer jeden gesunden Selbsterhaltungstrieb vermissen. Sie ziehen begeistert in die Schlacht, halten sich für unverwundbar, für unsterblich. Kein Wunder, dass die verdammte Armee es auf sie abgesehen hat. Nach dem Briefing macht Joan sich auf den Weg zu den Eltern des vermissten Mädchens. Sie kennt das Haus. Vor vielen Jahren, bevor die Kirche es verkaufte, wurde es als Pfarrhaus genutzt. Aber die Heizkosten für das große Gebäude wurden dem Klerus zu teuer. Die Familie ist nicht polizeibekannt, genauso wenig wie die meisten Einwohner von Troutbeck. Solche Leute wohnen hier nicht. Innerhalb der Grenzen des Nationalparks bekommt Jonas nur selten mit Schwerverbrechern zu tun. Die Gegend zählt zu den sichersten in ganz Großbritannien. Man sieht hier tagtäglich dieselben Gesichter und könnte sich nach einem Ausrutscher kaum verstecken. Da ist es praktisch unmöglich, jemanden aufs Kreuz zu legen oder illegalen Aktivitäten nachzugehen.